Willkommen zu unserer öffentlichen Anhörung, die wir ja leider verschieben mussten. Aber ich freue mich, dass wir sie trotzdem durchführen können heute. Wir haben den einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich den Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung zur Durchführung der EU-Verordnung über europäische Datengovernance, also das Datengovernance-Gesetz, kurz DGG, mit der Bundestagsdrucksache 20-13090. Es gibt eine Liste der Sachverständigen, die eingeladen wurden, ist zu finden unter der Ausschussdrucksache 20-23283. Und wir haben einen Fragenkatalog, den die Sachverständigen vorher bekommen haben und zum Teil auch mit Stellungnahmen schon beantwortet haben. Und der hat die Ausschussdrucksache 20-23280. So, ich begrüße ganz herzlich alle Ausschussmitglieder, die da sind. Ich weise kurz darauf hin, dass der Abgeordnete Dr. Reinhard Brandl von der CDU-CSU-Fraktion aufgrund eines begründeten Ausnahmefalls virtuell teilnimmt. Und ich begrüße ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung sowie der nachgeordneten Behörden, die an der Sitzung teilnehmen. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nehmen teil Anna Christmann, die gerade gekommen ist, Beauftragte für unter anderem Start-ups und digitale Wirtschaft, ganz wichtig. Dr. Matthias Köhler, Leiter der Unterabteilung Digitalpolitik vom BMWK und Dr. Anne Kleinschroth und Vicky Richter vom Referat Datenrecht und Datenökonomie. Herzlich willkommen. Ja, diese Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Daher begrüße ich einmal die Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf der Tribüne und an den Endgeräten. Und ich freue mich immer, oder wir als Ausschuss freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir haben die Sachverständigen eingeladen, die ich ganz kurz begrüßen möchte. Wir sind ja zeitlich ein bisschen eng, aber ich möchte es trotzdem ordentlich machen. Aline Blankertz ist da von Structural Integrity, Professor Dr. Moritz Hennemann von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professor Dr. Anne Lauber-Rönsberg vom Rat für Informationsinfrastrukturen nimmt digital teil. Herzlich willkommen. Dr. Sarah Rachhut von der TU München ist dabei. Herzlich willkommen. Und digital nimmt auch teil Anouk Ruhak von Ruhak Labs. Dann digital ist auch zugeschaltet Professor Dr. Rolf Schwartmann, auch ein Gast, der öfter bei uns ist. Dann ist David Schönwert da vom Bitkom e.V., Oliver Süme vom Eco-Verband der Internetwirtschaft e.V. Und dann haben wir noch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider. Sie ist hier im Saal. Aber digital zugeschaltet ist uns der Präsident der Bundesnetzagentur. Herzlich willkommen. Und auch Dr. Angelika Sporenberg, die Leiterin der Abteilung 1 Verwaltungsregister, Dienstleistungszentrum für bessere Rechtsetzung beim Statistischen Bundesamt, ist da, genau, also auch im Saal, nicht digital. Herzlich willkommen. Zum Ablauf ganz kurz. Die Sachverständigen mit Ausnahmen der Vertreterinnen und Vertreter der Bundesbehörden oder nachgeordneten Behörden, also alle anderen, bekommen ein dreiminütiges Eingangsstatement. Dann erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten für Fragen und Antworten innerhalb dieser 5 Minuten. Und die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit. Die Sachverständigen antworten unmittelbar. Also ich muss Ihnen nicht das Wort erst erteilen. Und ein akustischer Gong weist darauf hin, dass noch 10 Sekunden bis Redezeitende sind. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen. Und bei einer weiteren Runde verkürze ich gegebenenfalls als Vorsitzende die Redezeit. Genau. So, allgemein ist noch da, dass die Anhörung verdolmetscht wird. Heißt, Sie können also den entsprechenden Sprachkanal wählen. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Und die, die noch nachkommen, werden das auch. Die benannten Sachverständigen wurden informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt und die Anhörung wird, wie schon gesagt, live im Parlamentsfernsehen übertragen und ist anschließend über die Online-Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Und noch der Hinweis an die Besucherinnen und Besucher, die hier sind, dass eigene Mitschnitte der Sitzung nicht zulässig sind und zu Widerhandlung zum Ausschluss von Sitzungen führen und strafrechtliche Konsequenzen haben können. So, und der Hinweis, dass alle, die Wortbeiträge machen, danach auch die Mikros wieder ausschalten, ist, glaube ich, inzwischen selbstverständlich. Ich weise nur noch mal darauf hin. Kleine Einführung in das Thema. Das Thema der heutigen Sachverständigenanhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Durchführung der EU-Verordnung über europäische Datengovernance, also DGG, Bundestagsdrucksache 20.13090. Am 17. Oktober 2024 hat das Plenum in erster Lesung über diesen Gesetzentwurf beraten und ihn dem Ausschuss für Digitales zur federführenden Behandlung überwiesen. Der Gesetzentwurf dient der nationalen Durchführung der EU-Verordnung 2022-868, Daten-Governance-Rechtsakt. Dieser Rechtsakt schafft einheitliche Vorschriften, um die Entwicklung eines digitalen europäischen Binnenmarktes für Daten voranzutreiben. Das Vertrauen in den Datenaustausch soll erhöht werden und Mechanismen zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit gestärkt werden. Um die Verpflichtungen aus dem Daten-Governance-Rechtsakt vollständig und bundeseinheitlich zu erfüllen, sind zusätzliche gesetzliche Durchführungsbestimmungen erforderlich, die im vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt werden. Heute holt der Digitalausschuss externen Sachverstand dazu ein und wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Und ich darf als erste Frau Blankertz um Ihr dreiminütiges Statement bitten. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung in die Sitzung heute. Kurz zur Einordnung. Ich habe mich in verschiedenen Projekten mit dem DGA während seiner Genese auf EU-Ebene beschäftigt. Unter anderem als Leiterin des Projekts Datenökonomie bei der Stiftung Neue Verantwortung, auch zusammen mit Luisa Specht. Und als inhaltliche verantwortlich für ein Projekt zu urbanen Daten mit Francesca Bria und verschiedene weitere. Natürlich kann ich nicht für die Zivilgesellschaft sprechen, doch meine Perspektive und Expertise ist eine zivilgesellschaftliche mit einem Fokus auf ökonomische Fragen. Der DGA hat damals in der Zivilgesellschaft wenig Beachtung gefunden und das aus gutem Grund. Er birgt wenig Potenzial für zivilgesellschaftliche Anliegen wie Transparenz, Gemeinwohl und Verringerung von Machtkonzentration. Insgesamt birgt er begrenztes Potenzial für Veränderung. So viel zur Vorrede. Viele Aspekte aus dem Gesetzesentwurf für die nationale Durchführung des DGA, also des DGG, scheinen unkontrovers. Da möchte ich kurz auf zwei Punkte eingehen, die aus meiner Sicht dringend mehr Beachtung verdienen, nämlich Datenzugangspflichten und Maßnahmen gegen die enorme Machtkonzentration in datengetriebenen Märkten. Datenzugangspflichten statt Datenvermittlung für den öffentlichen Sektor wie für Unternehmen. Bei Unternehmen wird immer wieder über Anreize geredet. Für die werden öffentliche Ressourcen beansprucht, wie zum Beispiel Vergabegelder, Fördergelder oder das Erlauben exklusiver Datennutzung. Das heißt, diese Anreize sind für die Gesellschaft kostspielig. Das sollte immer Berücksichtigung finden. Demgegenüber steht ein bisher sehr geringer Nutzen dieser Anreize. Kaum Daten werden geteilt. Datenzugangspflichten sind an vielen Stellen das geeignetere Mittel. Das gilt in vielen Bereichen, seien es Mobilitätsdaten, Forschungsdaten und Emissionsdaten. Bei Daten von öffentlichen Stellen ist das erst recht selbsterklärend. Es braucht ein Recht auf Open Data und ein Transparenzgesetz, damit es zu Datenzugang in relevantem Umfang kommen kann. Hier tragen das DGA und DGG praktisch nichts bei, sondern fokussieren sich auf Daten, die geschützt sind und schaffen selbst hier keine Rechtsgrundlage für Datenzugang. Zweitens die strukturelle Separierung gegen die bestehende Machtkonzentration, nicht gegen eine potenzielle zukünftige. Eine wesentliche Maßnahme des DGA besteht darin, den DVD aufzuerlegen, die Datenvermittlung von der Datennutzung strukturell zu trennen. Der DGA erklärt das mit einem Bedarf an vertrauenswürdigen, neutralen, diskriminierungsfreien Vermittlern, die keine Marktmacht aufbauen und dann missbrauchen können sollen. Dieses Instrument kommt an der falschen Stelle zum Einsatz, denn es ist viel notwendiger bei den großen Digitalkonzernen, die schon heute aus vielen Domänen Daten für ihre Zwecke auswerten. Mindestens, wenn es um die Nutzung von Daten geht, sollten solche Maßnahmen nicht das allerletzte Mittel sein, sondern hätten eigentlich schon längst zum Einsatz kommen müssen, um die datengetriebene Machtkonzentration zu beschränken. Vielen Dank.
Punktlandung, super, vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Professor Dr. Moritz Hennemann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Digitales, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die damit verbundene Möglichkeit, die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen. Der Data Governance Act zielt ab auf die umfassendere Datennutzung, auch und gerade zu Gemeinwohlzwecken, auf Dateninnovation, auf eine Stärkung des Datenbinnenmarkts und des Datenaltruismus. Diese Zielsetzungen sind ausnahmslos zu begrüßen. Erfasst sind personenbezogene und nicht personenbezogene Daten, kommerzielle und nicht kommerzielle Sachverhalte, private und staatliche Akteure. Dieser gesamtgesellschaftliche Regulierungsansatz des modernen Datenrechts ist ebenso sehr zustimmungswürdig. Im DGA setzen allerdings insbesondere die Regelungen zu Datenvermittlungsdiensten und zu datenaltruistischen Organisationen entgegen der guten Intention des Unionsgesetzgebers keine hinreichenden Anreize. Die Akteure werden vergleichsweise streng reguliert, ohne dass konkrete Vorteile statuiert werden. Die Regelungen werden auch deswegen zu Recht kritisiert, und an diesen durch das EU-Recht gesetzten Parametern kann auch ein nationales Durchführungsgesetz nur bedingt etwas ändern. Der nun vorgelegte Entwurf, das Daten-Governance-Gesetz, das DGG, gewährleistet vor diesem Hintergrund eine solide und unionsrechtlich auch erforderliche Durchführung des DGA. Das DGG nutzt allerdings den vorhandenen Spielraum nicht vollständig aus, etwa mit Blick auf den Datenaltruismus. Der Entwurf beschränkt sich im Wesentlichen als Basislösung auf die im nationalen Recht zu regelnden Behördenzuständigkeiten und Sanktionen, setzt keine eigenständigen Anreize zum Tätigwerden als Datenvermittlungsdienst oder auch als datenaltruistische Organisation und füllt damit nicht die Leerstelle, die der DGA produziert hat, und überantwortet diese Aufgabe, und dort wird es ja auch diskutiert, parallelen Gesetzgebungsvorhaben wie dem Transparenzgesetz oder dem Forschungsdatengesetz. Weitergehende Chancen zur Rahmung und zur Förderung der Akteure, etwa auch zur proaktiven Beratung, lässt das DGG ebenso ungenutzt wie eine Verknüpfung mit dem Durchführungsgesetz zum Data Act, das ja auch noch ansteht. Zu den Festlegungen des DGG im Einzelnen. Die Bestimmung der Bundesnetzagentur und des Statistischen Bundesamtes als zuständige Behörden ist zweckmäßig. Die Zuständigkeitsbündelung bei der Bundesnetzagentur beugt einer weiteren Verkomplizierung der Behördenstruktur vor und dient damit Datenwirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Befugnisse sind im Wesentlichen zielführend ausgestaltet. Die Sanktionen entsprechen den unionsrechtlichen Vorgaben, auch wenn hier im Detail durchaus Optimierungspotenzial besteht. Schließlich ist auch die einmalige Evaluierung des DGA durch die Kommission nicht ausreichend. Auch hier sollte das DGG eine eigenständige Evaluierung vorsehen. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und gebe das Wort jetzt in den virtuellen Raum, nämlich an Professor Dr. Anne Lauber-Rönsberg. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren. Der Rat für Informationsinfrastrukturen wurde eingerichtet von der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, um Bund, Länder und Wissenschaftseinrichtungen bei der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Infrastrukturen und verwandter Themen zu beraten. Insofern liegen in seinem Fokus insbesondere die Auswirkungen auf Wissenschaft und Forschung. Und aus dieser Perspektive möchte ich auch noch mal einige wenige Aspekte des vorgelegten Entwurfs kommentieren. Der Data Governance Act, der Daten Governance Rechtsakt, soll zur Vertrauensbildung beitragen und damit dann dafür sorgen, dass Daten zur Weiterverwendung sowohl für Gemeinwohlzwecke sowie zur Ermöglichung von Innovationen zur Verfügung gestellt werden, und setzt dafür bekanntlichermaßen einen Rechtsrahmen, unter anderem für Datenvermittlungsdienste und datenaltruistische Organisationen. Die mit dem Data Governance Act verfolgten Ziele können aber zugleich nur dann verwirklicht werden, wenn sich auch in ausreichendem Maße Datenvermittlungsdienste und datenaltruistische Organisationen etablieren. Einerseits muss der Regelungsrahmen also im Interesse der Datengebenden effektiv durchgesetzt werden können. Andererseits muss er aber auch, wie auch schon angesprochen, Diensteanbieter zur Datenvermittlung bzw. zur Registrierung von datenaltruistischen Organisationen incentivieren. Und dies betrifft auch Hochschulen, Informationsinfrastruktur und Forschungseinrichtungen. Bei der Ausgestaltung des Durchführungsgesetzes und darüber hinaus sollte daher der Ausgleich der Interessen der Datengebenden, der Datennutzenden und der Datenintermediäre auch im Hinblick auf Wissenschaft und Forschung im Blick behalten werden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass die in Aussicht gestellten Sanktionen in einem angemessenen Verhältnis zu dem jeweiligen Rechtsverstoß stehen. Um es jetzt ganz praktisch zu machen, wenn sich die TU Dresden als datenaltruistische Organisation eintragen ließe, dann dürfte sie das entsprechende Logo führen, dem allerdings derzeit mangels Bekanntheit wenig zusätzlicher Werbewert zukäme. Sie könnte dafür aber, falls sie es versäumen sollte, den jährlichen Tätigkeitsbericht vorzulegen, mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro nach § 9 des DGG-Entwurfs belangt werden, als Höchstbußgeld. Unter diesen Umständen wäre eher davon abzuraten, die freiwillige Registrierung in Anspruch zu nehmen. Hinsichtlich der Überlegung von Hochschulen, Informationsinfrastruktur und Forschungseinrichtungen zum Aufbau von Datenvermittlungsdiensten spielt auch eine Rolle, dass diesen Einrichtungen ein großes Vertrauen entgegengebracht wird und, so zumindest die Hoffnung, mit von ihnen initiierten Datenvermittlungsdiensten Daten von Einzelpersonen, aber auch Industriedaten in größerem Umfang als bislang für die gemeinwohlorientierte Forschung zugänglicher werden könnte. Hier gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, angefangen von der organisatorischen Ausgestaltung. Wenn es aber rechtspolitisch erwünscht ist, dass sich auch Hochschulen, Informationsinfrastruktureinrichtungen, Forschungseinrichtungen um Datenvermittlungsdienste bemühen, dann wäre auch hier zu überlegen, wie der deutsche Gesetzgeber seine Spielräume ausnutzen kann, um Anreize zu schaffen. Wie im DGG-Entwurf vorgesehen, Bußgelder bis zu 50.000 Euro wegen Versäumnissen bei der Protokollführung wären hier sicherlich auch kontraproduktiv. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass nochmal geprüft werden sollte, inwieweit die begrenzten Spielräume im Rahmen des Durchführungsgesetzes sowie gegebenenfalls die größeren Spielräume in anderen Gesetzgebungsvorhaben dazu genutzt werden könnten, um zusätzliche Anreize zum Aufbau von Datenvermittlungseinrichtungen und datenaltruistischen Organisationen auch durch Wissenschaftseinrichtungen zu schaffen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hätte Sie sonst unterbrechen müssen, aber Sie sind zum Ende gekommen. Vielen Dank. So, als nächstes hat das Wort Dr. Sarah Rachut.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mich in ganz vielen Punkten meinen Vorrednern und Vorrednerinnen anschließen. Das betrifft zum einen, dass ein Gesetz wie das DGG notwendig ist, um die Einhaltung der Vorgaben des DGA in Deutschland zu ermöglichen. Zum anderen sprechen auch gegen die Benennung der Bundesnetzagentur und des Statistischen Bundesamtes in meinen Augen bestehen da keine Bedenken. Die eingeräumten Befugnisse erfüllen die Vorgaben des DGA und orientieren sich dabei stark an dessen Wortlaut. Insgesamt stellt der vorgelegte Gesetzentwurf daher ein begrüßenswertes Vorhaben dar. Allerdings muss man auch den als Ergänzung des DGA sehen und daher in ein bisschen größeren Kontext bewerten. Und hier möchte ich noch einmal betonen, die europäische Idee, einen gemeinsamen Binnenmarkt für Daten zu schaffen und dabei neben dem Schutz von vor allem personenbezogenen Daten auch die Potenziale der Datennutzung in den Blick zu nehmen, ist absolut begrüßend und unterstützenswert. Allerdings weist gerade die regulatorische Umsetzung dieses Vorhabens auf EU-Ebene zahlreiche Schwächen auf, die vor allem die Abstimmung der verschiedenen Digital- und Datenrechtsakte untereinander betreffen. Im Bereich des DGA führen gerade die offenen Fragen im Verhältnis zum Datenschutzrecht und der nur auf den ersten Blick glückliche Gleichlauf bei der Verarbeitung von personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten zu Rechtsunsicherheit und damit faktisch zu Hürden der Datennutzung. Zugleich schafft der DGA, wie angesprochen, auch keine Anreize zum Datenteilen. Ob die so geschaffene und bisher EU-weit praktisch nicht genutzte Struktur tatsächlich Vertrauen schafft, ist fraglich. Diesen bestehenden Rechtsunsicherheiten und Hürden muss daher begegnet werden, möchte man Datenteilen wirklich fördern. Doch dies kann nur bedingt auf nationaler Ebene erfolgen, geht es wie hier um regulatorische Defizite einer nicht umsetzungsbedürftigen EU-Verordnung. Welche Möglichkeiten bestehen also? Der DGA selbst enthält keine Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung und keinen Anspruch auf Zugang zu Daten. Solche Regelungen konnten und können daher vom nationalen Gesetzgeber unbenommen geschaffen werden. Im DJA bestünde für den nationalen Gesetzgeber regulatorischer Spielraum noch über Artikel 16 DJA für die Förderung von Datenaltruismus durch die Einführung von organisatorischen und technischen Regeln. Angesichts der bereits bestehenden Pflichten für die ohne Erwerbszweck tätigen datenaltruistischen Organisationen unter dem DJA sollte bei einer zusätzlichen Regulierung auf nationaler Ebene jedoch eher Zurückhaltung geboten werden. Neben der Rechtsetzung kommt indes der Rechtsanwendung in der Praxis ebenso große Bedeutung zu. Und hier hat man es auf nationaler Ebene durchaus in der Hand, auf eine möglichst einheitliche Anwendung hinzuwirken, sowie durch klare Zuständigkeiten, effiziente Strukturen und mit den notwendigen Ressourcen ausgestattete Behörden Unsicherheiten abzubauen. Mit der Bundesnetzagentur soll eine einzige Behörde mit der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften von Datenvermittlungsdiensten und datenaltruistischen Organisationen betreut werden, was eine einheitliche Anwendung gewährleistet, Mehrfachstrukturen vermeidet und Kompetenzen bündelt. Konflikte können sich potenziell bei der Bewertung von Datenverarbeitungen ergeben, die sich sowohl auf personenbezogene als auch nicht personenbezogene Daten beziehen. Angesichts der nicht nur regulatorischen, sondern auch technisch komplexen digitalen Sachverhalte kommt es hier auf einen stetigen Austausch der Kooperation sowie der transparenten Kommunikation an. Perspektivisch muss der Fokus aber auf eine Anpassung auf unionaler Ebene liegen. Die Bundesregierung sollte hierbei eine Harmonisierung der verschiedenen Rechtsakte anstreben und darauf hinwirken, dass sich auf europäischer Ebene auch klare Privilegierung für bestimmte Datenverarbeitung finden. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Als nächstes schalten wir wieder in den virtuellen Raum zu Anouk Ruhag.
Thank you so much for inviting me to speak here today. I would like to echo the sentiment voiced by.
Ich würde gerne auch bekräftigen, was die vorherigen Sprecher hier vorgetragen haben, dass DGA erfüllt dieses Ziel, die Daten, den Datenaustausch innerhalb Europas zu befördern. Dies ist oft ein Grund dafür, also der Datenschutz, dass man Daten nicht teilt. Ich denke, dass die Organisationen sich öffnen könnten hinsichtlich dieser der Offenlegung von den Industriedaten. Ich denke, es wäre eine gute Art und Weise, diese Barrieren aus dem Weg zu schaffen, aber ignoriert, dass die Regierungen und Unternehmen keine Anreize haben. Das wurde ja schon von den Vorrednern erläutert. Es gibt also keine wirklichen Anreize, um Daten für sekundären Nutzen zur Verfügung zu stellen. Oder selbst wenn das der Fall ist, gibt es einfach nicht genug Vorzüge, die daraus resultieren. Hier geht es um das Problem, sensible Daten zu teilen. Es geht um ein Problem des Vertrauens. Und ich denke, dass die Auswirkungen dieser Regulierung einfach nur minimal sein wird. Man könnte sagen, dass die Daten geteilt werden müssen, wenn es die wichtigen Anreize gibt. Dies bezieht sich besonders auf den Privatsektor. Hier sind die Daten wahrscheinlich schon monetarisiert worden. Und im öffentlichen Rahmen ist es vielleicht ein besseres Argument, denn hier wurde ja immer angeführt, dass es haushaltspolitische Zwänge sind, die der Hauptgrund für die Geheimhaltung der Daten waren. Diese Argumente gelten aber nicht ganz so sehr für diese altruistischen Datenorganisationen, denn die Dateninhaber haben hier oft einen starken Anreiz, diese Daten für das Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass diese DAOs auf einem Ruf basieren, den sie sich schon erarbeitet haben innerhalb der Gemeinschaft. Daher ist es noch unklar, inwieweit sich diese formale Anerkennung im Rahmen der DGA auf die Verbreitung auswirken würde. Und dies bezieht sich auch auf, was Vorredner gesagt haben, ein Schritt in die richtige Richtung im Hinblick auf das Datenteilen wäre es, mehr Zugriffsrechte zu gewähren, um sicherzustellen, dass Daten nicht große oder dass es nicht nur große Plattformen sind, die die Verpflichtung haben, proaktiv große Datensätze zu teilen. Und dies hätte natürlich mehr Auswirkungen als die gegenwärtige Gesetzgebung. Die Umsetzung des DGAs, hier denke ich, das ist genügend Raum für Datenmittler, Datenvermittler und datenaltruistische Organisationen bietet, um ihre eigenen Rollen auszuüben und ihre eigenen Überwachungssysteme durchzuführen. Es erlaubt es auch den Regierungen, dies ausreichend zu regulieren. Ich denke also, dass es in diesem Bereich ausreichend ist.
Im Raum ist Professor Dr. Rolf Schwartmann. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich freue mich auch sehr, hier vortragen zu dürfen, kann mich auch vielem anschließen, was wir schon gehört haben, etwa, dass der Data Governance Act wichtig ist, das Data Governance Gesetz wichtig ist, um den Data Governance Act umzusetzen, dass viele Dinge auch in Ordnung passieren, zum Beispiel die Bundesnetzagentur und das Statistische Bundesamt für meine Begriffe gute Umsetzungsbehörden sind national. Allerdings, Klaus Müller nickt, würde ich spontan den Schwerpunkt noch auf eine weitere Behörde setzen, die eine Rolle spielt, und zwar ist das die BFDI. Und zwar sind Datenvermittlungsdienste mit einem Doppelhut ausgestattet. Sie sind sowohl Datenvermittlungsdienste nach dem DGA als auch nach dem TDDDG PIMS-Dienste. Und da haben wir einen Dualismus Dualismus nochmal. Wir haben nämlich neben der Bundesnetzagentur, dem Statistischen Bundesamt auch noch die BFDI. Und an der Stelle muss man sagen, da muss man in irgendeiner Form eine Lösung finden, wie man damit umgeht. Aus meiner Sicht ist die ganze Komplexität dieser Datenakte extrem dafür angetan, zu koordinieren. Man muss in irgendeiner Form zunächst mal den Menschen erklären, was es mit diesen Diensten auf sich hat. Und dann muss man für meine Begriffe über diese Datenkompetenz hinaus jetzt wirklich sich über eine Koordinierungsstelle Gedanken machen, ob es ein Digitalministerium sein kann oder muss. Das muss man sehen. Aber zumindest mal müssten diese vielen Aufsichtszuständigkeiten, die wir nicht nur in diesem Bereich haben, sondern auch in vielen anderen. Wir werden das erleben bei der KI-Verordnung, im Dualismus mit den Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir werden es aber auch, wir erleben es auch beim Data Act mit Landesmedienanstalten DSA mit Landesmedienanstalten. Und insofern müssen wir für meine Begriffe an der Stelle über eine Koordinierungsstelle nachdenken, die in irgendeiner Form dafür sorgt, dass diese neuen Regeln auch wirklich umsetzbar sind, dass positive Anreize geschaffen werden müssen, dass man mit Bußgeldvorschriften sparsam umgehen sollte, finde ich irgendwo selbstverständlich, gerade wenn es um Daten geht, wo der Anreiz sich nicht selbst erklärt, wenn man damit macht. Insofern glaube ich, brauchen wir eine gute und ruhige Hand bei den Aufsichtsbehörden, und auf die vertraue ich auch. Aber ein Problem besteht aus meiner Sicht darin, dass wir zu viel Koordinierungsaufwand und zu viel Erklärungsbedarf haben, der nicht aus meiner Sicht aktuell gut erfüllt werden kann. Und insofern wäre das etwas, was man für meine Begriffe auf die Agenda nehmen müsste. Bessere Koordination zwischen den einzelnen Behörden. Und das sollte für meine Begriffe sehr im Fokus der künftigen Zusammenarbeit der Behörden stehen.
Ganz herzlichen Dank. So, und hier im Ausschusssaal ist David Schönwert. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz einleitend, der DGA tut eigentlich drei Dinge. Der kümmert sich um geschützte Daten im öffentlichen Sektor, er kümmert sich um das Teilen von Daten und auch um das Spenden von Daten. Und er sagt nicht, dass man das machen muss, aber er sagt, wenn man es macht, dann macht man es bitte auf folgende Art und Weise. Also der fasst nicht das Was an, sondern das Wie des Datenteilens. Das vielleicht als kurze Einordnung und dann ganz schnell drei Punkte. Jetzt ist der DGA schon anwendbar und das Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen Deutschland läuft schon. Deswegen, was möchten jetzt die Unternehmen? Die möchten natürlich Klarheit haben, jetzt wie diese Regelungen im DGA zu verstehen sind. Man kann lange über den DGA streiten, aber pragmatisch gesehen wird man jetzt sich mit diesen Pflichten auch gerne schnell auseinandersetzen wollen. Was wir nämlich jetzt gerade haben, ist, dass eigentlich keine Anmeldung möglich ist. Also man kann jetzt als Vermittlungsdienst nicht wirklich viel machen, außer sich selber irgendwie diesen Text versuchen zu erklären. Der zweite Punkt, da geht es jetzt so ein bisschen um das Weiternutzen von, wie gesagt, geschützten Daten in öffentlicher Hand. Was wir da begrüßen, ist, dass man diese sichere Verarbeitungsumgebung schafft bei Destatis. Dass man also mal einen Ort schafft, wo sich Leute damit auskennen, wie ich auch Daten anonymisieren kann, wie ich die schützen kann, wie ich die dann auch weiternutzen kann. Was wir ebenfalls begrüßen, ist diese Beratungskompetenz, die man auch dem Statistischen Bundesamt da ins Buch schreibt. Auch das ist was, was bisher, wenn man so möchte, vielleicht auch gefehlt hat in der, sagen wir mal, deutschen Datenweiternutzungs-Open-Data-Diskussion. Und dann last but not least, dass man das jetzt auch versucht, bei Sistatis so eine Art One-Stop-Shop zu schaffen. Auch das ist was, was wir gut finden. Letzter, dritter Punkt, dazu hole ich jetzt kurz aus. Sie kennen vielleicht viele von Ihnen auch einiges an Dateninitiativen, die die Bundesregierung in dieser und auch schon der vorherigen Legislatur angeschoben hat. Sowohl private, also mal privatwirtschaftlich beteiligte Initiativen, öffentliche Initiativen, da werden Ihnen jeweils viele einfallen. Das begrüßen wir sehr. Also jetzt fördert man da die Datenwirtschaft, man fördert auch das gemeinwohlorientierte Datenteilen, wenn Sie so wollen. Prima. Und jetzt vertut man sich aber oder ist ein bisschen hinterher, sagen wir es mal so, mit der Durchführung vom DGA. Das ist natürlich schade, weil das ist irgendwie im Widerspruch zueinander. Auch mit Blick auf die Uhr kann ich aber sagen, das ist ja doch auflösbar, dieser Widerspruch. Das Durchführungsgesetz liegt ja jetzt im parlamentarischen Verfahren. Vielleicht kriegt man das ja wirklich noch fertig, diese Legislatur. Ich glaube, die Unternehmen zumindest, die fänden es gut, wenn man jetzt da einen Schritt nach vorne gehen würde. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und als letzter in dieser Sachverständigenrunde Oliver Süme, auch digital bei uns. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich kann mich natürlich als letzter Sprecher auch viel anschließen, was schon gesagt wurde. Ich möchte aber vor allen Dingen nochmal auf die Sicht der Wirtschaft, nicht nur auf das heute zur Beratung anstehende Gesetz, sondern die Datenstrategie der Europäischen Kommission insgesamt zu sprechen kommen. Es ist verschiedentlich gesagt worden. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir das Ganze in den Gesamtkontext einordnen. Weite Teile, nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Wirtschaft, wandeln sich hin zu einer datengetriebenen, datenbasierten Wirtschaft. Das muss die Wirtschaft tun, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Insofern eine ganz wichtige Transformation, die gerade stattfindet. Und zeitgleich sehen sich die Unternehmen einem sehr komplexen Geflecht von unterschiedlichen Regulierungen ausgesetzt. Der Data Act ist natürlich eine Säule der Datenstrategie der Europäischen Kommission. Es sind aber auch Data Act, KI Act oder KI-Verordnung, aber auch die DSGVO ist schon genannt worden. Und die große Herausforderung für die Unternehmen besteht darin, dass in vielen Anwendungsfeldern sie gleichzeitig mit all diesen Verordnungen agieren müssen und damit konsequenterweise auch mit den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Nehmen Sie einen Medizinproduktehersteller, der ein smartes Medizinprodukt in den Markt bringen möchte, das zumindest teilweise auch über KI-basierte Software gesteuert wird. Das ist bei weitem keine Seltenheit mehr heutzutage. Ein solches Unternehmen muss sich nicht nur mit dem Data Act auseinandersetzen und mit den hier vorgesehenen Aufsichtsstrukturen, sondern auch mit dem KI Act und den insoweit zuständigen Aufsichtsbehörden, mit der Datenschutzgrundverordnung und den Aufsichtsbehörden, mit den vertikal zuständigen Aufsichtsbehörden. In dem Fall wäre das das BfArM, Bundesamt für Medizinprodukte. Das heißt, Sie sind mit einem Produkt, mit einem Geschäftsmodell, einer Vielzahl nicht nur von Verordnungen und Rechtsakten, sondern insbesondere einer sehr komplexen und teilweise schwierig zu verstehenden Aufsichtsstruktur ausgesetzt. Und damit sind wir genau beim Thema des Digital Governance Act. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir die Zuständigkeiten hier richtig in den Gesamtkontext der Aufsichtsstrukturen einbetten. Aus deutscher Sicht würde ich das auch so sehen wie die Vielzahl meiner Vorredner. Grundsätzlich ist die Bundesnetzagentur hier sicherlich die richtige Stelle, zumal dort ja auch schon die Zuständigkeit für den KI-Act aufgehangen ist. Aber wir müssen es eben auch europaweit sehen und den weiteren Kontext verstehen und schauen, dass es für Unternehmen möglichst einfach ist, sich in dieser komplexen Aufsichtsstruktur zurechtzufinden. Zweiter wichtiger Punkt ist, wie schaffen wir es, attraktive Bedingungen für Datenvermittlungsdienste zu schaffen? Da ist vieles vorgegeben. Ich glaube, wir müssen hier nochmal diskutieren über die Sanktionen, die vorgesehen sind, über angemessene Fristen, wenn Sanktionen oder Verstöße geahndet werden. Und nicht zuletzt auch über Gebühren, die anfallen, insbesondere für KMUs und Start-ups, wenn sie sich als Datenvermittlungsdienst registrieren wollen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank den Sachverständigen für ihre Einschätzungen, Beiträge, Perspektiven. Und wir kommen direkt in die Debattenrunde. Und ich übergebe das Wort für die SPD-Fraktion an Anna Kasautzki.
Vielen lieben Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an unsere Sachverständigen, die uns heute mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Meine erste Frage geht an Professorin Lauber-Rünsberg. Nämlich Sie haben ja schon ausgeführt, wie Forschung natürlich da auch eine Rolle spielen kann in der Umsetzung. Ich würde es von der anderen Seite noch mal aufrollen, nämlich was kann die BNetzA und das Statistische Bundesamt in puncto Datenhaltung, Datenaustausch und Datenmanagement von der Wissenschaft, zum Beispiel der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, lernen? Welche Best Practices gibt es hier? Weil man muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden.
Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Insbesondere beim Statistischen Bundesamt liegen ja dann eine ganze Vielfalt von Aufgaben, angefangen von der technischen Unterstützung, Beratung zur Strukturierung und Speicherung von Daten, Pseudonymisierung bis hin zu der Bereitstellung einer durchsuchbaren Bestandsliste. Und das sind natürlich auch Aufgaben, die bislang auch schon von Einrichtungen im wissenschaftlichen Bereich mit bestimmten Zielen in bestimmten Domänen wahrgenommen werden. Und da wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn ein Austausch stattfindet. Es gibt zum Beispiel gerade, weil Sie es ansprachen, im Rahmen der NFDI ein mir bekanntes Konsortium, das an dem Aufbau einer sicheren Verarbeitungsumgebung arbeitet, das Deutsche Humangenom-Phenomarchiv. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele. Good Practices, vielleicht etwas abstrakter, die Beachtung der Heterogenität der Datenbestände und der Methoden. Insofern wurde im wissenschaftlichen Bereich ja gerade kein One-Size-Fits-All-Ansatz gepflegt, sondern es gibt unterschiedliche NFDI-Konsortien, es gibt unterschiedliche Forschungsdatenzentren mit jeweiliger Expertise, sodass dann eben auch die Frage wäre, wie kann diese Expertise, auch gerade diese Domänenexpertise, dann einbezogen werden in die Arbeit des Bundesamts für Statistik im Rahmen von Beiräten etc. Dann ist hier natürlich auch darauf zu achten, dass keine Doppel- und Parallelstrukturen entstehen, dass also zu den Aufgaben, die bereits wahrgenommen werden. Und ein letzter Punkt, wenn ich mich mit KollegInnen dazu ausgetauscht habe, dann wurde jedenfalls mir gesagt, dass eine durchsuchbare Bestandsliste in der Erstellung sehr aufwendig sein kann, wenn sie denn eine Übersicht über alle verfügbaren Datenressourcen liefern soll. Insofern müssen die Anforderungen, die hier definiert werden, sicherlich auch geschehen unter Berücksichtigung von Aufwand und Nutzen. Das Statistische Bundesamt als Sole Source of Access im Sinne eines Wegweisers ist sicherlich sinnvoll. Aber wie gesagt, Doppelstrukturen wären hier sicherlich zu vermeiden. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an unsere Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Nämlich könnten Sie kurz ausführen, wie Sie sich zukünftig die Zusammenarbeit auch mit der BNetzA wünschen in Fällen, in denen Verstöße gegen DGA und DSGVO vorliegen?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage, Frau Kosowski. Tatsächlich arbeitet die BNetzA und mein Haus schon sehr gut miteinander, wenn es beispielsweise um Einwilligungsdienste nach dem TDDDG geht. Es gibt also eine geübte Praxis in Anführungsstrichen. Trotzdem würde ich es für sehr, sehr sinnvoll halten, wenn man auch in den Blick nehmen würde, sozusagen Leitplanken, Eckpfeiler dieser Zusammenarbeit am Ende auch zu normieren. Denn es gibt tatsächlich vielfältige Fragen, die sich stellen in Überschneidung der Kompetenzen der BNetzA und unserer Kompetenzen. Wir haben beispielsweise, Herr Schwartmann hat das angesprochen, die Kompetenz zur Anerkennung von Einwilligungsdiensten nach dem TDDDG, die aber gleichzeitig Datenvermittlungsdienste sein können. Und dann stellen sich zum Beispiel Fragen wie, wie wird eigentlich die Bundesnetzagentur beteiligt, wenn sich eine Datenschutzaufsichtsbehörde gehalten sieht, einem Datenvermittlungsdienst eine Datenverarbeitung zu untersagen, weil beispielsweise Datenschutzverletzungen vorliegen. Wie kann sich das auf die Voraussetzungen der Anmeldung von Datenvermittlungsdiensten auswirken? Welche Behörde ist eigentlich zuständig, wenn ein Verstoß gegen den Data Governance Act zugleich ein Verstoß gegen die DSGVO ist? Da droht den Betroffenen eine Doppelsanktionierung, so wie wir es im Moment haben. Und das kann ja im Sinne der Rechtssicherheit und im Sinne der Innovationsförderung eigentlich nicht das Ziel sein. Also da die klare Bitte, Zusammenarbeitsmechanismen zwischen den einzelnen Behörden zu normieren. Das sind übrigens auch nicht nur wir und die BNetzA, sondern es können dann in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen natürlich auch die Landesdatenschutzbehörden Datenschutzbeauftragten sein. Und dann haben wir 18 Datenschutzaufsichtsbehörden plus die BNetzA, die in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen. Wie gesagt, bei uns gibt es eine gute geübte Praxis, aber die Eckpfeiler sind auch für andere Zusammenarbeitsbehörden sozusagen zu bestimmen. Danke.
Vielen lieben Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank und willkommen zur Unionsfraktion und Franziska Hoppermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir zunächst einmal ganz herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die sich die Zeit genommen haben, in diesen etwas turbulenten Tagen mit uns noch mal so tief in die inhaltliche Arbeit einzusteigen. Das macht dann doch sehr viel Freude. Ich glaube, dass wir ein nicht hoch umstrittenes Gesetz miteinander beraten und gemeinsam, glaube ich, auf sogar sehr einmütig über die Fragen der Verbesserung und Anpassung reden. Und deswegen überschneiden sich auch einige Fragen, die wir an die Sachverständigen haben. Meine erste Frage geht an David Schönwert von Bitkom zum Thema Kohärenz und Synergien mit den anderen EU-Digitalgesetzesvorhaben. Inwiefern erfordert denn das Zusammenspiel vom DGG mit anderen EU-Gesetzen, wie zum Beispiel der DSGVO, dem Data Act und dem DMA, vielleicht noch eine besondere Anpassung? Sehen Sie spezifische Überschneidungen und Widersprüche, die es eventuell noch zu beheben geht? Und welche konkreten Maßnahmen sollte die Bundesregierung ergreifen, um möglichst eine hohe Kohärenz zwischen den verschiedenen EU-Digitalgesetzgebungen sicherzustellen? Wir haben gerade schon die Frage der Doppelsanktionierung gehört, um auch die Rechtsunsicherheiten bei den Unternehmen zu minimieren. Ich glaube, da haben wir eine ganz große Verantwortung.
Vielen Dank für die Frage, Frau Hoppermann. Ich gehe auf beide Teile kurz ein. Wie sieht das aus mit anderen Vorhaben? Sieht das auch aus mit anderen Verordnungen auf europäischer und mit Gesetzen auf deutscher Ebene, wie das zusammenhängt, wie sich das vielleicht auch widerspricht? Ich glaube, ganz allgemein wird man zugeben müssen, dass jetzt mit der Anzahl an Rechtsakten, die auf europäischer Ebene jetzt kürzlich verabschiedet wurden, dass man da immer wieder wird gucken müssen, wie verhalten die sich dann nicht nur einzeln in Bezug auf den Datenmarkt, wenn man so möchte, sondern wie wirken die dann auch in der Summe? Also wenn ich quasi viele Farben zusammenmische, welche Farbe kommt dann am Ende bei raus? Also wie sieht diese Überlagerung aus? Und da gibt es, wenn man so möchte, einiges an Punkten. Der prominenteste ist wohl die Wechselwirkung zwischen DSGVO und anderen, sagen wir mal, Digitalrechtsakten. Man muss sich natürlich im Einzelfall anschauen, wo es da Schwierigkeiten gibt, wirklich materiell in den Rechtsakten, was vielleicht auch für die Bundesregierung erstmal der noch naheliegendere Weg ist, damit irgendwie umzugehen und das zu manövrieren, ist natürlich dann in der Frage der Aufsicht. Und da ist man natürlich dann, also wenn es um die Auslegung geht, ist man dabei, welche Behörde jetzt da die Entscheidung eben trifft und diesen Text dann eins tiefer legt und sagt, der Text ist so zu verstehen oder ist so zu verstehen. Das ist innerhalb Deutschlands, wenn man so möchte, eine Daueraufgabe. Das wurde eben schon genannt, mit verschiedenen Behörden. Herr Schwartmann hat es auch gesagt, die je nach Verordnung dann mit zuständig sind. Das ist, glaube ich, was uns noch weiter begleitet, wo jetzt mit dem DGG auch wieder die BNetzA noch mehr im Kurs irgendwie steht, wobei es ja bei anderen Verordnungen noch nicht wirklich klar ist. Da hat man jetzt auch eine Chance, was zu tun. Perspektivisch natürlich auch der Punkt der Bundesregierung, sich dann jetzt im kommenden oder anstehenden EU-Mandat dafür einzusetzen, dass man auch ein Review der, sagen wir mal, Verordnungen dann durchführt. Und zwar dann bitte wieder nicht nur einzeln pro Verordnung, sondern, ich will jetzt nicht das Wort Gesamtrechnung, aber dass man quasi sich das Ganze schon im Zusammenspiel wird anschauen müssen. Und da, was ist dann die Rolle der Bundesregierung im Speziellen? Natürlich auch dann sich, wenn es möglich, irgendwie recht früh auch zu positionieren in diesen Diskussionen im Rat. Das ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man da nicht dann nur die anderen Mitgliedstaaten das sozusagen so ein bisschen machen lässt. Das ist aber dann am Ende eine Frage der Geschäftsordnung der Bundesregierung, wie man vielleicht noch schneller zu Einigungen da kommen kann.
Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Professor Schwartmann. Und zwar zu dem Thema, das haben ja auch einige angesprochen von Ihnen, das Thema Anreize statt Bußgelder, beziehungsweise wie kann man eigentlich irgendwie den Regelungsmechanismus noch ein bisschen weg von der Sanktionierung nehmen? Haben Sie konkrete Ideen, wie wir die Akteure zur Einhaltung motivieren können, aber dabei nicht primär auf das Thema Bußgelder setzen?
Ja, vielen Dank, Frau Hoppermann, für die Frage. Also Bußgelder ist nicht gut, wenn es um ein Thema geht, bei dem man ohnehin sehr deutlich erklären muss, warum das Sinn macht. Und man kann bei der KI-Verordnung und beim Data Act gewisserweise noch erklären, was es damit auf sich hat. Beim Data Governance Act fällt das so ein bisschen schwerer noch. Und da, glaube ich, sollten wir in zwei Richtungen gucken. Zum einen sollten wir gucken in Richtung Nutzern. Den sollte man erklären, was habe ich davon, dass öffentliche Daten geteilt werden. Was sind Use Cases, mit denen wir schon zu tun hatten? Vielleicht in Zeiten von Corona so eine Datenspende-Geschichte erklären, dass man eben einfach ja, einen Nutzen davon hat für sich und für die Gesamtbevölkerung. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich in der Aufklärungskampagne machen würde. Und Richtung Anbieter, sparsame Bußgelder, Datenaltruismus, natürlich ganz merkwürdig, überhaupt eine Sanktion darüber nachzudenken, wenn man nichts davon hat. Also das sind Sachen, die ich in die Richtung denken würde. Mal kurz.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Ms. Barkan.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch einen herzlichen Dank von unserer Seite an die Sachverständigen für die bisher geleistete Arbeit und dass Sie heute hier sind. Meine erste Frage richtet sich gleich an zwei Sachverständige, nämlich an den Sachverständigen Hennemann und die Sachverständige Rachut. Und die Frage lautet, Sie haben beide in Ihren Stellungnahmen erwähnt, dass der DGA nicht ausreichend Anreize setzt, einmal zur Etablierung der Datenvermittlungsdienste, aber auch für die altruistische Organisation. Und was mich interessieren würde, ist, welche spezifischen Änderungen Ihrer Meinung nach mit dem Blick auf die Umsetzung des Artikel 16 DGA möglich und notwendig wären, um diese Anreize zu stärken.
Dann würde ich sagen, ich beginne einfach einmal. Genau, der Artikel 16 DGA, das ist eine Norm, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, noch zusätzliche technische und oder organisatorische Regelungen auf nationaler Ebene zu schaffen, um Datenaltruismus zu fördern. Und jetzt ist das hier vielfach schon angeklungen. Der DGA, der kümmert sich nicht um das Ob, sondern um das Wie und er gestaltet deswegen auch auf der Governance-Ebene die datenaltruistischen Organisationen aus. Und das heißt, gerade im Zusammenspiel mit der DSGVO, das heißt, wenn es auch um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht im Rahmen dieser altruistischen Datenverarbeitung, dann haben wir in Kombination von DSGVO und DGA eine Erhöhung der Pflichten. Also wir haben zum Beispiel einen zusätzlichen Transparenzbericht oder ähnliches, der von den datenaltruistischen Organisationen abzuliefern ist. Und jetzt hat man eben schon sehr viel Regulierung, die eigentlich das total unattraktiv macht, so eine datenaltruistische Organisation zu machen. Und das, was den Mitgliedstaaten mit dem Artikel 16 noch gegeben ist, ist weitere Regularien einzuführen, um Datenaltruismus zu fördern. Und das stelle ich schon so ein bisschen in Frage, ob es tatsächlich sinnvoll ist, jetzt hier, wenn wir sowieso schon so viel Regulierung haben, so viele Pflichten und Obliegenheiten für die datenaltruistischen Organisationen, ob es tatsächlich gelingen kann, durch weitere Vorgaben auf nationaler Ebene hier Anreize zu setzen. Deswegen, ich sage, das kann sektoral vielleicht noch mal sinnvoll sein im Einzelfall, aber ich würde dafür plädieren, dass man sich, wenn man diese Idee verfolgt, wirklich ganz kritisch anschaut, was für Anreize setze ich denn überhaupt mit einer weiteren Regulierung und würde da deswegen auch eher zur Zurückhaltung plädieren und eher auf der unionalen Ebene ansetzen.
Vielen herzlichen Dank für die Frage in Ergänzung und anknüpfend an meine Vorrednerin. Der Data Governance Act sieht in der Tat in Artikel 16 selbst vor, dass leicht verwendbare Werkzeuge zur Abgabe der Einwilligung und der Erlaubnis gefördert werden können, dass Sensibilisierungskampagnen veranstaltet werden. Und das ist sicherlich auch sinnvoll. Darüber hinaus sieht der Data Governance Act eigentlich auch vor, dass die Ziele im allgemeinen Interesse, also weswegen, was überhaupt Datenaltruismus bedeutet, auch durch das nationale Recht weiter definiert werden kann, gegebenenfalls sogar muss. Und natürlich bestehen darüber hinaus weitergehende Möglichkeiten, auch datenaltruistische Organisationen zu fördern. Wir haben schon gehört, der Data Governance Act tut dies nicht selbst, aber hier bestehen natürlich die Möglichkeiten, in anderen Bereichen Anreize zu setzen, sei es im Bereich von datenschutzrechtlichen Privilegierungen, sei es aber auch im Bereich des Vergaberechts, sei es im Zugang des Vertragsrechts, sei es im Zuge vielleicht auch des Steuerrechts, also verschiedenste Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann für diese gemeinnützig orientierten, gemeinwohlbezogenen Organisationen, die aber naturgemäß weit über den Gegenstand des DGGs und des DGAs hinausgehen. Das sind durchaus Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen und die auch auf nationaler Ebene noch zur Verfügung stellen, denn in der Tat, wie auch betont wurde, ist hier der Spielraum recht schmal durch die Vorgaben des Unionsrechts. Und auch da muss man sagen, dass hier etwa auch bislang auch angekündigte Maßnahmen, die der Data Governance Act selbst vorsieht, wie etwa ein europäisches Einwilligungsformular nach Artikel 25 Data Governance Act, das vorgelegt werden soll, mir zumindest bislang noch nicht bekannt ist. Und das natürlich auch schade ist, denn das dient ja gerade auch oder dient potenziell datenaltruistischen Organisationen, die dadurch entlastet werden können. Vielen Dank.
Mal ganz schnell, Frau Dr. Rachut, was sind Ihre Ansatzpunkte, um die behördliche Zusammenarbeit in der Umsetzung der EU-Digitalgesetze zu verbessern? Danke.
Ich glaube, ich kann auf ganz das Punkt nehmen, was Frau Sprecht-Riemenschneider auch schon angesprochen hat. Vielleicht ergänzend einfach noch dazu wirklich diesen Multi-Stakeholder-Ansatz mitnehmen, alle Leute, und es transparent machen, auch was für Probleme wir vielleicht gerade haben, die man in der Kommunikation lösen kann und darauf hinweisen, wo auch gearbeitet wird, um Lösungen dafür zu finden.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich bedanken für die Anwesenheit aller Sachverständigen. Ich würde auch in das gleiche Horn blasen möchten bezüglich der Umsetzung europäischer Vorgaben in Deutschland. Ja, die Fragen doppeln sich, aber das zeigt, glaube ich, nur noch mal die Wichtigkeit. Wir sehen ja derzeit, dass wir viele Umsetzungsprojekte von europäischen Gesetzen in die BNetzA schieben. Das macht auch Sinn, dass es möglichst zentral abläuft. Was mich interessieren würde, und die Frage stelle ich an Herrn Süme und auch an die BFDI, ob das denn ausreicht, nur die Bundesnetzagentur zu benennen, in dem Fall jetzt auch noch das Statistische Bundesamt, oder ob es nicht auch noch notwendig wäre, auch in Angesicht der Umsetzung des Data Actes, der Umsetzung des AI Actes, alles noch offen, das in dem gesamtstrategischen Prozess mit abzubilden. Denn ehrlicherweise wirkt das schon ein bisschen ohne Strategie, damit das am Ende auch alles in eine Richtung läuft.
Ja, vielen Dank, Herr Funke-Kaiser.
Die BFDI und dann der Herr Süme.
Achso, Entschuldigung.
Ich hätte Ihnen auch den Vortritt gelassen, Herr Süme, aber ich äußere mich gerne dazu. Vielen Dank für die Frage, Herr Funke-Kaiser. Also tatsächlich geht es ja einmal um die Frage, welche Stelle müssen wir sozusagen oder welche Stelle benennen wir formal nach den Vorgaben des Data Governance Acts und was ist darüber hinaus an behördlicher Benennung erforderlich in der Zusammenarbeit in Anführungsstrichen. Und gerade wenn es um die Frage geht, wie werden denn personenbezogene Daten verarbeitet oder wo gibt es Schnittstellen zum Personenbezug von Daten, ist jedenfalls Stand heute klar, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden da weiterhin auch Zuständigkeiten haben. So, und damit wir im Prinzip keine Doppelregulierung haben und sich am Ende die Betroffenen fragen, wann muss ich denn jetzt zur BNetzA gehen und wann muss ich zu den Datenschutzaufsichtsbehörden gehen, möchte ich da die Forderung von Herrn Schwartmann auch unterstützen, dass es im Prinzip eine koordinierende Stelle geben muss. Ob das im Prinzip eine externe Stelle sein muss oder ob es auch so sein kann, dass diese Koordinierung bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, bei der BNetzA oder bei einer dritten Behörde angesiedelt ist. Das ist, glaube ich, eine Frage oder ist eine politische Fragestellung am Ende, die sich hier ergibt. Aber ich möchte noch mal klar machen, wir haben eine BNetzA, die bestimmte Dinge entscheidet. Wir haben Landesdatenschutzaufsichtsbehörden, die bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge bewerten. Wir haben bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge zu bewerten. Und dies alles gibt sozusagen ein Zuständigkeitsdickicht, das für den Betroffenen und für die betroffenen Unternehmen nicht leicht zu durchschauen ist. Und wenn wir keine Zusammenarbeitsmechanismen und keine Koordinierungsmechanismen hier etablieren, dann wird es sozusagen ein Chaos auch im Vollzug geben. Wir haben ein Chaos schon sozusagen auf der gesetzgeberischen Ebene. Die DSGVO bleibt unberührt. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Ja, dann dürfen wir dieses Chaos, dieses Regulierungschaos nicht auch noch in den Vollzug übertragen. Und deshalb plädiere ich für eine Koordinierungsstelle und auch für Zusammenarbeitsmechanismen.
Bevor wir an Herrn Süme abgeben, vielleicht noch ergänzend dazu, reicht es aus, nur eine Behörde zu benennen oder das auch, wie Sie ja gesagt haben, auch noch mal politisch zu untermauern bzw. eine Richtung vorzugeben, was am Ende auch gemacht werden muss, damit es eben nicht zu diesem Dickicht kommt?
Wenn damit gemeint ist, dass konkret die Zusammenarbeit auf gesetzliche Beine sozusagen gestellt wird, dann brauchen wir genau das, ja.
Herr Süme?
Ja, ich kann das nur unterstützen und möchte diese Koordinierungsfunktion und ihre Wichtigkeit nochmal erweitern. Denn gerade Datenvermittlungsdienste, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Wenn wir uns anschauen, wo es die aktuell gibt oder wo sie im Entstehen befindlich sind, dann sind das ja bestimmte Sektoren, in denen Datenräume entstehen. Und jetzt habe ich zusätzlich in einem Sektor, nehmen wir den Finanzsektor, ja auch nochmal vertikale Regulierungsanforderungen und Behörden, mit denen sich diese Unternehmen auseinandersetzen müssen. Im Life-Science-Bereich habe ich wieder andere Aufsichtsbehörden, plus das Haus von Frau Sprech-Riemenschneider, plus die jetzt neu geschaffene Behörde oder neue Zuständigkeit der Bundesnetzagentur und dann bei Projekten oder Unternehmen, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig sind, eben auch noch die zuständigen Behörden unter Umständen in anderen EU-Ländern. Und das wird ohne entsprechende Koordinierung nicht funktionieren. Insofern kann ich das nur unterstreichen, wie wichtig die Koordinierung hier ist. Sie setzt aber im ersten Schritt voraus, dass wir verstehen, wo unterschiedliche Zuständigkeiten in Datenräumen, in Projekten, in denen Datenvermittlungsdienste eine Rolle spielen, ineinander greifen. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, zu sagen, welche Häuser muss ich dann überhaupt miteinander koordinieren, um eine möglichst einheitliche Herangehensweise gewährleisten zu können.
Vielen Dank. Und wir kommen zur AfD-Fraktion, Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Sporenberg. Die Bundesregierung geht in ihrem Gesetzentwurf vor einem erheblichen Mehraufwand in Fragen der Sachkosten und des Personals für das Statistische Bundesamt aus. Diese Kosten sollen im Einzelplan 09 des BMWK abgebildet werden. Nun hängt der Haushalt für das kommende Jahr für unbestimmte Zeit aus. Wäre das Statistische Bundesamt nach Ihrer Auffassung gegenwärtig überhaupt in der Lage, seine möglichen Aufgaben im Rahmen des DGG zu übernehmen?
Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für diese Frage. Ja, natürlich sind wir auf eine angemessene Ressourcenausstattung angewiesen. Das Gesetz sagt das übrigens auch, nicht nur der DGA, sondern auch das Umsetzungsgesetz, dass die zuständigen Behörden personell, fachlich und organisatorisch, technisch auszustatten sind. Dennoch ist es so, dass wir natürlich schon auf einen Nukleus an Aufgaben zurückgreifen können. Also insbesondere die öffentliche Informationsstelle. Da verfügen wir im Statistischen Bundesamt natürlich schon über Metadatenbanken, die natürlich nicht das Ausmaß dieser Bestandsliste haben, wie es einmal geplant ist, aber die zum Beispiel mit der Verwaltungsdateninformationsplattform, die auch in meiner Abteilung verantwortet wird, schon einen Metadatenbestand über Verwaltungsdatenbestände mit dem Fokus auf Register und Kataster hat. Das wollen wir natürlich erheblich ausbauen und das geht natürlich nur mit entsprechenden Ressourcen. Und wir hoffen auch, dass der Gesetzentwurf noch finalisiert wird, damit wir diesen Koordinierungen und Aufbau der Projektierung und Pilotierung beginnen können. Ohne diese Ressourcen wird es schlecht möglich sein. Eine solche Bestandsliste in dem Ausmaß mit Bezug zu allen öffentlichen Stellen, die auf uns zukommen können, je nachdem, wie das Anfragevolumen sich entwickelt, auch darstellen zu können.
Ja, danke. Ich möchte hier betonen, dass es unzählige Bereiche gibt, in denen es unbedingt mehr Transparenz und mehr Zugriff auf öffentliche Daten braucht. Zugriff auf Daten, die bislang geheim gehalten werden. Ich möchte wissen, wie ernst es herrschenden und linksradikalen Kräfte wirklich mit Transparenz ist. Sind die linksradikalen Kräfte auch dann für Transparenz, wenn diese ein Ergebnis zutage fördert, gegen das sie sich mit aller Kraft wehren? Wie Transparenz bewirkt der DGA und die Umsetzung am Ende wirklich? Und ich glaube, es gibt auch etliche Bereiche, Beispiele, an denen wir diese Frage prüfen können. Wir AfD haben im Ausschuss einen sehr guten Antrag aufgesetzt, in dem es um Transparenz und das Teilen öffentlicher Daten geht, nämlich um eine detailreiche digitale Einbürgerungsstatistik. Wir fordern, Daten öffentlich verfügbar zu machen, wer, woher und warum eingebürgert wird. Wir wollen öffentlich verfügbare Daten, welche Belastungen durch Einbürgerungen, durch Sozialausgaben unseren Landsleuten aufgezwungen werden. Frau Blankertz, Sie reden ständig vor Transparenz und Gemeinwohl. Sind Sie dafür, dass diese detaillierten Daten zu eingebürgerten Personen öffentlich gemacht werden?
Meine Antwort richtet sich an alle demokratischen Parteien und lautet Nein.
Ja, ich stelle fest, dass Sie wohl Angst vor Transparenz haben. Das wundert mich nicht. Wie sieht es mit Daten aus, die Aufklärung über das drastischen Gesundheitsschäden durch Lauterbachs Politik geben könnten? Frau Blankertz, Sie sind dafür, dass § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetzes endlich umgesetzt wird, damit Daten öffentlich werden und endlich mehr Transparenz hergestellt wird, was die statistisch verordnete Körperverletzung angeht.
Die Frage ist außerhalb meiner sachlichen Expertise in dieser Anhörung.
Vielleicht, wenn ich da kurz eingreifen darf, das sind natürlich Fragen, die jetzt nicht den Gesetzesentwurf direkt betreffen. Von daher wäre vielleicht ganz gut, die Fragen dazu.
Ja, das trifft das Thema sehr, sehr genau. Also Frau Blank jetzt, ist das denkbar, dass es den Transparenzrufern wie Ihnen nur um Daten geht, die Ihnen gefallen, die öffentlich werden sollen?
Nein.
Ja, jetzt glaube ich, dass alle Zuschauer wahrnehmen können, die wahren Absichten der linksradikalen Transparenzschreier durchschauen. Keine weiteren Fragen.
Also wir haben hier Sachverständige, die alle eine hohe Expertise haben. Und insofern glaube ich, ist es nicht sinnvoll, Sie hier zu beleidigen. Ich danke jedenfalls für die Antworten und ich gebe weiter an Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke.
Ich finde diese Respektlosigkeit im Parlament gegenüber Sachverständigen absolut inakzeptabel und auch das hat jeder online verfolgen können. Sachverständige Blankertz, der Data Governance Act soll ja die nutzbare Datenmenge erhöhen. Sie zweifeln daran, dass er das erreichen kann, andere auch. Können Sie vielleicht noch mehr dazu sagen, welche grundsätzlichen Rahmenbedingungen es braucht, um mehr Daten vor allem aus öffentlicher Hand zu erhalten?
Gerne. Also wie gesagt, auf rechtlicher Ebene ist dort ein Transparenzgesetz unerlässlich mit einer Stärkung des Rechts auf Open Data. Das sollte eben natürlich Hand in Hand gehen mit einem Kompetenzaufbau in der öffentlichen Verwaltung. Der DGA könnte hier sogar zu einer schädlichen Verschiebung führen. Wenn wir nämlich mehr darauf schauen, wie wir aufwendig geschützte Daten teilen, kommt es gleich zu einem Ausbau händischer Prozesse. Das Wichtige sind aber nicht die händischen Prozesse in der Verwaltung, sondern die, die wir automatisieren können. Das heißt, im Moment passiert vieles in die Richtung, dass wir Frontends digitalisieren oder PDFs mit magischer KI wieder maschinenlesbar machen. Aber stattdessen brauchen wir eine Architektur, bei der Open Data gleich mitgedacht wird. Und das sollten wir eben dann als Hebel nutzen, um verknüpfte offene Daten für eine effektivere Verwaltung zu bekommen.
Vielen Dank. Ein Teil des Data Governance Act sind ja die datenaltruistischen Organisationen. Die sollen vor allem für Zivilgesellschaft ja Vorteile bringen. Große Teile der Zivilgesellschaft sehen diese Vorteile nicht. Wie bewerten Sie denn den Nutzen datenaltruistischer Organisationen für die Zivilgesellschaft?
Dieser Nutzen geht leider gegen null. Zivilgesellschaftliche Organisationen können ja auch schon bisher eine Art Datenspende durchführen. Da gab es zum Beispiel das Projekt Open Schufa, bei dem 1800 Menschen Schufa-Daten an Organisationen gespendet haben. Für weitere Analysen. Eine datenaltruistische Organisation zu werden, heißt dann eben halt ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand und Verwendung eines noch zu bestimmenden Einwilligungsformulars und weiteres. Also die Idee ist, dass sich Menschen durch dieses Label dann davon überzeugen lassen, Daten zu spenden. Doch wie auch schon andere hier gesagt haben, geht es ja vor allem darum, dass sich Menschen von dem Zweck überzeugen lassen. Und das ist eben halt auch schon bisher möglich. Deswegen sehe ich die Vorschläge, die datenaltruistische Organisation zu fördern, mit großem Vorbehalt. Der Zivilgesellschaft wird damit kaum geholfen sein.
Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Das war die erste Runde. Wir machen eine zweite Runde. Nicht mehr 5 Minuten, sondern 4. Dann kommen wir ganz gut hin mit der Zeit und können dann gleich auch unseren Ausschuss noch beginnen. Und für die SPD-Fraktion in der zweiten Runde noch mal die Anna Kasowski.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an Arno Gruhag. Die ist einfach, wie eigentlich, aber gleichzeitig sehr groß. Nämlich, wie würde Ihrer Meinung nach ein guter Datenintermediär aussehen und arbeiten?
Yeah, thank you. So, as we already see in the DJ, one really important part of this is to avoid a conflict of interest and so have the intermediary or the DAO be an independent body that doesn't do anything with the data itself. So that one's covered. I think in addition to that, we would want to see really good governance structures, which means that the handling of consent from the data holders, from the data subjects is done appropriately, which means on the one hand, individual consent by each individual data holder or data subject, but I think additionally we would want to see somewhat more collective measures where data holders and data subjects as a part of a group can also consent to data being used in specific ways. And on the other hand, I think we need to look at good governance models for how to actually monitor the use of data by the data user. And good measures here are really being able to understand how the data is being used and semi-automatically implement accountability should the data be abused, which relies on both technological measures as well as governance structures. And I really think providing some good, like best practices and good examples for this, which do exist, would really benefit further kind of design of what these data intermediaries may look like.
Vielen herzlichen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage ans Statistische Bundesamt, nämlich wie stellen Sie sich das Zusammenspiel der bereits bestehenden zahlreichen Metadatenkataloge auf Bundesebene vor? Werden die integriert? Haben wir dann so eine Art Metadatenkatalog? Und wie verstehen Sie Ihre beratende Rolle auch in Bezug auf Infrastrukturen und Standards, die bei den Organisationen ja geschaffen werden müssen?
Ja, Frau Satzki, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, bei den Metadatenkatalogen können wir in der Tat schon auf zwei Katalogen zurückführen, die wir im Statistischen Bundesamt führen. Wir haben einmal einen statistischen Metadatenkatalog und die Verwaltungsdateninformationsplattform, von der ich eben sprach. Die Verwaltungsdateninformationsplattform ist im Bundesstatistikgesetz auch verankert in 5a. Und zwar dient sie dem Once-Only-Prinzip insoweit, als bevor eine Bundesstatistik erhoben wird, man gehalten ist, zu prüfen, ob eine Verwaltungsdatennutzung möglich ist, um dann gegebenenfalls auf diese Anordnung verzichten zu können. Dieser Katalog wird natürlich noch erheblich ausgeweitet. Wir sind auch gerade schon dabei, unsere Verwaltungsdateninformationsplattform auszuweiten, indem wir mit dem BVA als Registermodernisierungsbehörde eine Registerlandkarte etabliert haben. Die zeigt nicht nur diese Verwaltungsdatenbestände auf, sondern zeigt dann eben auch, wie läuft die Speicherung von Daten. Und sie zeigt auch, wie sind die Daten verknüpfbar und austauschbar, vielleicht auch später mit Verwaltungsdatenabruf. Das sind Fragen, wo auch Nutz sich zum Beispiel mit beschäftigt. Bezüglich der Infrastrukturen sind wir natürlich auch als Statistisches Bundesamt sehr erfahren, damit solche Infrastrukturen aufzubauen und auch auf standardisierte Prozesse zurückzugreifen. Aber auch das wird sich jetzt erst zeigen, je nachdem, wie die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen auch läuft. Da sind wir natürlich auch an der Evaluierung interessiert. Jetzt kommt die das Gesetz vorschlägt, in 9.25 natürlich schon sehr früh. Aber wir sind natürlich auch an einer Evaluierung interessiert, wenn man sieht, wie werden unsere Beratungs- und Unterstützungsleistungen abgerufen. Was können wir da verbessern? Welche Nebenwirkungen gibt es? Das sind die Pläne, die wir hier so haben.
Vielen lieben Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und wir machen weiter mit der Unionsfraktion. Nochmal Franziska Hoppermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an Professor Schwartmann und nochmal die Sicht der Wissenschaft auf die Frage der Zuständigkeiten und der Koordinierung sozusagen in unserem behördlichen Umfeld. Welche Lösungsvorschläge hätten Sie, um die Regelungskonflikte zwischen der Einwilligungsverwaltungsverordnung und dem Data Governance Act zu minimieren?
Ja, schwierig. Man könnte wie im Baurecht, Umweltrecht an eine Konzentrationswirkung denken. Der Bürger hätte dann die Möglichkeit, einmal einen Antrag zu stellen und dann kriegt er von der Behörde eine einheitliche Antwort. Müsste man in einem Gesetz irgendwie nachlegen. Ansonsten wäre es, glaube ich, gut, sowas, wir haben ja die ganze Zeit über Koordination geredet. Man kann das auf behördlicher Ebene machen, Statistisches Bundesamt und BNetzA, die laufen gut nebeneinander. BFDI und Bundesnetzagentur ganz sicher auch. Aber da gibt es natürlich, Frau Specht-Riemschneider hat es gesagt, ein originäres Zuständigkeitsrecht mit Blick auf die DSGVO-Relevanz. Da muss man einfach gucken, wie man es macht. Man kann eine behördeninterne Koordinierungsstelle sich denken, dass die Behörden es unter sich ausmachen. Ich hätte eine große Sympathie in einer datenfixierten, orientierten, getriebenen Europäischen Union, auch in Deutschland, für eine Koordinierungsstelle Bundeskanzleramt, vergleichbar ein bisschen vielleicht mit BKM oder sowas. Man würde das im Bundeskanzleramt andocken und dann würde man über die Ressorts hinweg hochskalieren können, wenn das erforderlich ist. Und könnte, glaube ich, Koordinierungsaufgaben übernehmen, Strukturaufgaben übernehmen und vieles mehr. Ich glaube, das stünde uns gut zu Gesicht, wenn es ein Digitalministerium, das natürlich gewissen Aufwand und auch Bürokratie verlangt, nicht sein soll. Aber wir dürfen nicht Bürokratie aufbauen. Wir haben aber auf der anderen Seite kein anderes Mittel, als diesem ganzen Wirrwarr und Wust, den wir haben, auch mit einer gewissen Struktur und in dem Fädenhalten Stelle irgendwie zu begegnen. Jetzt können wir sagen, das ist ja wieder Bürokratie. Ja, aber man muss es dann klug denken und einsetzen. Und ich glaube, das wäre schon ein Gedanke mit Zukunft. Den brauchen wir an ganz vielen Stellen. Das kam heute, glaube ich, mehrfach zur Sprache. Das wäre so ein bisschen meine Idee.
Vielen Dank. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen drauf rumdenken. So ein einheitlicher Ansprechpartner, glaube ich, wäre für diese ganzen Themen zumindest nach außen eine gute Idee, um das dann im Backoffice zu koordinieren. Das haben wir ja an anderen Stellen, auch wenn es um Wirtschaftsförderung und sowas geht. Ich glaube, dass es sich lohnt, darüber noch mal nachzudenken. Ich hätte an Herrn Schönwert noch eine Frage mit Anbetracht der Kürze der Zeit, aber die ist mir trotzdem wichtig. Wie beurteilen Sie die Rolle von datenaltruistischen Organisationen in der Datenökonomie? Sind aus Ihrer Sicht zusätzliche Regelungen notwendig, um diesen Akteuren den Eintritt und die Beteiligung noch weiter zu erleichtern?
Danke für die Frage. Ich mache es ganz schnell. Die Rolle ist bisher streitbarerweise noch eher gering. Das ist ja auch fairerweise auch das Ziel vom DGA, wo man sich halt noch drüber streitet. Das wird man sehen müssen, ist, hilft es der DGA dabei oder hilft er nicht, das hinzubekommen. Man wird es rausfinden, wenn man ihn dann durchführt und man in Deutschland das dann auch irgendwann zählen kann, wie viele Organisationen sich anmelden. Zusätzliche Regelungen, da würde ich erstmal auf Nein plädieren. Man wird es erstmal wirken lassen müssen, um zu schauen, wie sich das entwickelt, ob vielleicht dann diese Hypothese eintritt und dieses Vertrauen dann auch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger stärkt, dort mitzumachen. Das ist aber eher ein kreativerer Vorschlag, überlegen könnte, ist, die Einwilligung, die jetzt jemand dort gibt, um Daten dann zu spenden, ist natürlich zweckgebunden. Darüber kann man natürlich sprechen, das hat Vor- und Nachteile.
Ganz herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen, Ms. Barkan.
Genau, bevor ich meine beiden Fragen loswerde, einmal ganz kurz, Frau Blankertz, ich hoffe, Sie fühlen sich hier nicht willkommen und die Erfahrung, die Sie heute haben, ist keine, die Sie, glaube ich, übertragen können auf diesen Ausschuss in Gänze. Ich hoffe, Sie fühlen sich willkommen, nicht willkommen. So. Dann meine beiden Fragen, die richten sich an unsere BFDI und an Herrn Müller. Ich würde auch darum bitten, dass Herr Müller zuerst antwortet. Die Frage ist, wir merken jetzt ja auch heute und die letzten Tage in den Debatten, dass bei der Umsetzung, bei der Begleitung der Digitalgesetze auch die Frage von Finanzierung und von Personal immer wieder auch ein Thema ist. Und ich würde einmal fragen, wie blicken Sie angesichts der aktuellen politischen Situation auch auf die Zukunft der nationalen Aufsicht für die EU-Digitalgesetze? Und noch mal ganz konkret, Herr Müller, bei Ihnen würde ich noch gerne wissen, was ist Ihre Perspektive auf die behördliche Zusammenarbeit in Deutschland, was gerade die Änderungen im DGG angeht, aber auch vielleicht in anderen Gesetzen? Wie würden Sie das strukturieren? Und noch mal ganz konkret an Frau Specht. Sie haben von Zusammenarbeitsmechanismen gesprochen. Vielleicht können Sie einmal konkretisieren, welche Sie für sinnvoll halten. Danke.
Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Teil 1, natürlich mit einer gewissen Sorge, wenn ich der Presseberichterstattung folgen und trauen darf, wird es wohl keinen Haushalt 25 geben. Wenn ich jetzt die Terminsetzung zur Bundestagswahl richtig verinnerliche, dann wird es den maximal rund um die Sommerpause oder nach der Sommerpause geben. Bis man dann Stellen besetzen kann, ist das Jahr 25 schon weit fortgeschritten. Das ist für die Erfüllung bereits der Bundesnetzagentur zugewiesene Aufgaben, Stichwort DSA, DSC und auch die heute im Reden stehenden natürlich keine besonders tolle Perspektive. Wir werden versuchen, Prioritäten zu setzen, um zumindest Teilaufgaben umsetzen zu können. Aber leicht und schön ist das natürlich nicht. Erklärt sich, glaube ich, von selber, gilt auch nicht nur für die Bundesnetzagentur. Ihre zweite Frage, wir haben ja bereits Koordinationsaufgaben rund um Digital Service Act, koordinieren wir ja schon Richtung BFDI, Landesmedienanstalten, Bundeskriminalamt. Und ich glaube, dass die bisherigen Rückmeldungen sind, dass wir das sehr transparent, kooperativ und auch sehr effizient tun. Das wäre auch unser Grundverständnis. Natürlich kann man alles gesetzlich regeln, man kann es aber auch nicht in der Praxis regeln. Und mein Grundvertrauen ist, dass wir das durch Kooperationsvereinbarungen sehr, sehr gut, sehr, sehr schlank, sehr, sehr flexibel erledigen würden. Und ich würde die Abgeordneten zumindest um ein gewisses Grundvertrauen bitten, dass alle Präsidentinnen und Präsidenten diesen gemeinsamen Geist verkörpern. Jetzt sitzen wir auch noch alle in Bonn. Das macht das Leben einen Tick leichter, um das schnell zu regeln. Ich würde uns und auf jeden Fall die BFDI das locker zutrauen.
Dann darf ich mich anschließen und ich kann mich in vielerlei Hinsicht auch anschließen. Ich komme kurz auf Ihre erste Frage zu sprechen. Frage Personal im Hinblick auf neue Aufgaben. Klar, wenn sozusagen sich neue Aufgaben stellen im Zusammenspiel DSGVO, Digitalrechtsakte, dann ist das immer mit einem weiteren Aufwand verbunden. Und dann brauchen wir auf lange Sicht natürlich da Leute, die das auch bewältigen können. Das können wir sicherlich eine Zeit aus dem Bestand bespeisen, aber nicht dauerhaft. Zweite Frage, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit konkret vor? Ich würde Klaus Müller natürlich zustimmen, dass wir viel über Kooperationsvereinbarungen machen können. Ich mache aber zwei Beispiele, wo ich glaube, dass wir tatsächlich auch gesetzgeberisch tätig werden müssen. Das erste ist, es arbeiten ja nicht nur die BNetzA und wir zusammen, sondern wir haben eben auch Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Und da wäre es auch aus meiner Perspektive sehr hilfreich, sozusagen eine Stelle in Anführungsstrichen zu benennen, die die Kommunikation auch mit den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden übernimmt und das dann einheitlich zur BNetzA spielt, beispielsweise. Zweiter Punkt. Wie sieht es denn aus, wenn sozusagen Doppelprüfungen vorgenommen werden müssen? Also zum Beispiel haben wir im TDDDG Vorgaben, dass bestimmte Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. Ich mache ja 5 Sekunden länger, damit die Einwilligungsdienste angemeldet werden können. Gleiche Vorgabe im DGA. Können wir das irgendwie verbindlich ausgestalten? Was sind denn zulässige Sicherheitsmechanismen? Und kann nicht jemand eine verbindliche oder können nicht Entscheidungen für verbindlich erklärt werden, wenn eine Behörde eben sagt, ja, Sicherheitsmechanismen sind da, dass dann die andere Behörde sich sozusagen auf diese Prüfung berufen kann, weil sie am Ende verbindlich ist.
Danke. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der FDP-Fraktion, Maximilian Funke-Kaiser.
Ja, vielen Dank. Ich würde meine Frage an Herrn Süme richten. Und zwar würde mich interessieren, welche Anforderungen denn auf Unternehmen aktuell zukommt, allein durch die Umsetzung des Data Governance Act jetzt allein. Jetzt mal die Umsetzung außen vor gelassen.
Vielen Dank, Herr Funke-Kaiser, für die Frage. Also im Zusammenhang mit dem Data Governance Act stehen für die Wirtschaft insbesondere eben die Vermittlungsdienste im Fokus. Und wie ich eben schon in der vorherigen Runde ausgeführt habe, wir sehen im Moment in unterschiedlichsten Sektoren eine Reihe von Projekten im Sinne von Datenräumen, die aufgebaut werden, wo diese Vermittlungsdienste zukünftig eine Rolle spielen können. Der eine oder andere, die eine oder andere kennt vielleicht das Projekt aus Hessen, wo der Vermittlungsdienst für den Finanzsektor aufgebaut wird. Das ist ein Beispiel, das auch nochmal zeigt, wie sehr wir hier sektorale Besonderheiten zu berücksichtigen haben. Mobility Data Space ist ein anderes Beispiel, wo wir das für den Mobilitätsdatensektor sehen. Und so wird es zunehmend in unterschiedlichsten Sektoren in Zukunft Bedarfe geben für diese Vermittlungsdienste. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir möglichst klare Anforderungen daran haben, was hier einzuhalten ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch versuchen, zumindest im Rahmen dessen, was der DGA jetzt noch hergibt, Anreize zu schaffen oder zumindest nicht davon abzuschrecken, sich als Vermittlungsdienst registrieren zu lassen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal auf das Thema Sanktionen zu sprechen kommen. Ich halte den Bußgeldrahmen hier für zu hoch, bis zu 500.000 Euro Bußgelder für einen Vermittlungsdienst, der nicht die Vorgaben einhält. Und gleichzeitig halte ich im Zweifel auch die vorgesehene Frist von 30 Tagen für zu kurz, um im Zweifel eben reagieren zu können, wenn, und das werden ja Unternehmen in der Regel nicht vorsätzlich tun, man nicht im Einklang mit den jetzt geschaffenen Vorgaben für Datenvermittlungsdienste steht. Also insofern sind das auch nochmal Stellschrauben, um für Datenvermittler, wenn schon nicht Anreiz, dann zumindest nicht auch noch abschreckend zu wirken.
Wie könnten denn Anreize aussehen?
Ich kann mir steuerliche und Investitionsanreize vorstellen. Der Aufbau von Datenvermittlungsdiensten ist kostenintensiv. Er ist, wie gesagt, unabdingbar in vielen Datenprojekten, die wir im Moment sehen. Und das muss ja nicht immer die Großindustrie sein, sondern solche Datenräume können ja insbesondere auch im KMU-Bereich, bei kleineren Unternehmen in unterschiedlichsten Sektoren entstehen. Und hier beispielsweise Abschreibungen, Superabschreibungen für den Aufbau von Datenvermittlern vorzusehen, aber auch Investitionsanreize auf der Ebene, glaube ich, sollte man versuchen, das anzugehen, auch wenn das natürlich jenseits von den Zuständigkeiten ist, die wir heute hier diskutieren.
Dann letzte Frage zum Thema Datenaltruismus. Wurde von Dr. Rachut angesprochen, dass die aktuellen Regelungen eher abschreckend wirken können. Stichwort Überregulierung, vielleicht an beide ganz kurz. Was müssten wir machen, dass wir Datenaltruismus stattdessen fördern können? Vielleicht erst Frau Dr. Rachut dann.
Also ich glaube, dazu gab es schon in dem Entstehungsprozess des Data Governance Act gab es ganz viele wissenschaftliche Publikationen auch, die sich damit befasst haben und konkrete Vorschläge gemacht haben, wie man das fördern kann, wie man zum Beispiel die Einwilligung konkreter ausgestalten kann, im Fall, dass man einen Widerrufsvorbehalt beispielsweise einschreibt, dass man Privilegierungen für mehr Daten altruistische Zwecke schafft, nicht nur für Forschung, Statistik, Archiv und so weiter, beispielsweise, dass man Lockerungen beim Zweckbindungsgrundsatz ähnliches einführt. Also ich glaube, da haben wir sehr viele Hebel, da liegen viele Vorschläge auf dem Tisch.
Wir machen weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Schmidt.
Frau Vorsitzende, ich bezweifle, dass sich jemand durch den Begriff linksradikal verletzt fühlt. Und ich verzichte auf weitere Fragen.
Dann machen wir weiter mit der Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Tja, schlechtes Netz. Ich habe eine kurze Frage an Frau Dr. Sporenberg von Die Statis. Trifft es zu, dass Sie die Daten des Bundeshaushalts von der Bundesregierung nach wie vor als PDF erhalten und in 2024 selbst rückumgewandelt haben in maschinenlesbare Daten? Ja oder nein?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, wann das rückumgewandelt wurde.
Es wurde rückumgewandelt. Ich wollte es eigentlich nur feststellen nochmal, dass es alle mal gehört haben. Und meine nächste Frage an Aline Blankertz richten. Das DGG sieht ja ein geschütztes Datenteilen für Daten in öffentlicher Hand vor. Ist der Vertraulichkeitsgrad tatsächlich ein Hauptgrund für die mangelnde Verfügbarkeit staatlich gesammelter Daten? Man denke an den Bundeshaushalt im PDF-Format. Worin sehen Sie denn mögliche Vor- und Nachteile des geschützten Datenteilens?
In Ergänzung zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, kann man festhalten, geschütztes Datenteilen sollte bestenfalls eine Ergänzung sein zu offenem Datenteilen. Der Grund, warum es heute an vielen Stellen nicht passiert, liegt daran, dass die Daten nicht in entsprechender Form aufbereitet sind und deswegen nicht zugänglich gemacht werden. Also zuerst ist es wichtig, das verfügbar zu machen, was unproblematisch ist, Geodaten, Mobilitätsdaten, Wetterdaten und so weiter. Da gibt es viele Listen auch im zivilgesellschaftlichen Vorschlag für den Bundestransparenz. Gesetz. Wenn das gegeben ist, dann kann man sinnvollerweise darüber sprechen, welche aktuell dann noch geschützten Daten mit zusätzlichen Maßnahmen verfügbar gemacht werden sollten. Also dann kann es durchaus sinnvoll sein, flankierend zu dem Hauptbestand an offenen Daten weiter geschützte Daten aufzubereiten.
Vielen Dank. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Viele hier im Raum haben mir angezweifelt, dass der DGA wirklich hilfreich ist. Welche Rolle spielt denn da eine Wirkungsmessung?
Die Evaluation ist aktuell beschränkt auf die nationale Umsetzung, also bewertet nicht die Effektivität des Gesetzes selbst. Da wäre es sehr wünschenswert, weiterhin im Blick zu haben, inwiefern der DGA tatsächlich dazu beiträgt, mehr Datenteilen zu ermöglichen und nicht nur mehr Datenintermediäre zu etablieren, weil die ja immer nur ein Zwischenschritt sind. Also auch dort sich zu überlegen, gäbe es nicht einfache Wege, direktere Wege, statt die Datenintermediäre die Ziele zu erreichen, die eben im DGA angelegt sind, wenn auch eben halt nicht ausreichend spezifiziert.
Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Da Anna Christmann hier ist und zwei, drei Punkte noch kurz erwähnen will, würde ich ihr auch das Wort noch erteilen.
Ganz herzlichen Dank, dass das möglich ist. Ich will es auch wirklich knapp halten. Wollte mich einmal auch bedanken. Den Input nehmen wir natürlich mit. Und nur kurze Kommentare zu den erwähnten Punkten. Einmal, was die Frist angeht und einige weitere Punkte, die Herr Sümer erwähnte, diese 30 Tage, die sind ja schon im DGA. Die können wir zum Beispiel natürlich dann nicht national ändern. Das gilt natürlich auch für ein paar andere Punkte. Das will ich nur einmal einordnend sagen. Nicht alles können wir natürlich national machen. Bei den Bußgeldern nehmen wir die Rückmeldung auch gerne noch mal mit. Wir sind da im Moment im Mittelfeld europäisch. Also auch da muss man natürlich ein bisschen gucken, was machen auch die anderen. Und das werden wir uns sicherlich auch noch mal weiter angucken. Wir haben da natürlich ein Interesse an einer einheitlichen Umsetzung. Und was die Anreize angeht, wollte ich einmal das Dateninstitut noch als Stichwort in den Raum werfen, weil das natürlich im Grunde unser Instrument ist, wie wir diese Anreize und Motivation ja auch schaffen wollen als eigenständigen Prozess. Und letzter Punkt, Koordination, weil das so intensiv diskutiert wird, fand ich sehr wertvoll, was Klaus Müller auch noch mal zur Kommunikation zwischen den Behörden gesagt hat. Das ist natürlich auch im Sinne der Bundesregierung, dass die stattfindet. Wir wären da aber auch optimistisch, dass dies ja auch schon stattfindet. Vielen Dank, dass das kurz möglich war.
Ja, ganz herzlichen Dank auch dafür. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, das hat noch mal einiges an Erkenntnisgewinn gebracht. Wie es jetzt weitergeht, ob wir tatsächlich, ob das eines der Gesetze ist, was möglicherweise in einer der letzten Sitzungen des Bundestages noch verabschiedet wird oder nicht, das werden wir sehen. Ansonsten werden aber die Erkenntnisse, die jetzt heute gewonnen wurden, sicherlich in den Gesetzgebungsprozess auch nach einer Bundestagswahl einfließen. Und von daher ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, für Ihre Einschätzungen, fürs Kommen oder Zuschalten in den digitalen Raum. Und ich denke, wir bleiben da alle im Austausch. Ich danke auch ganz herzlich den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauern, die hier sind, für das Interesse, das sie hatten und dabei geblieben sind. Ich danke ganz herzlich der Technik, dass es wieder mal alles ganz smooth gelaufen ist. Ich danke ganz herzlich dem Ausschusssekretariat, für die eine Anhörung immer auch ein großer Aufwand bedeutet. Und das hat alles wunderbar geklappt. Wir machen gleich im Anschluss unsere 76. nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses. Und damit wünsche ich jetzt allen einen angenehmen Abend. Gutes Nachhausekommen, wer noch einen weiten Weg vor sich hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend. Ich schließe die Sitzung. Vielen Dank.